mir leid, dass ihr stehen müsst, als ich schon vor ungefähr eineinhalb Stunde hier vorbeikam, sah ich, wie viele den Platz überfüllt sahen und weiterfuhren. Nun, wir haben hier diese Versammlungen, ohne sie besonders bekannt gegeben zu haben. Immer, wie ihr wisst, besonders diejenigen, die mich kennen, man muss hier und da hingehen, überall wird man hingerufen. Ich habe mich fast daran gewöhnt, so dass es mir nichts mehr ausmacht. Aber ihr wisst, es muss auch Zeit übrig bleiben mit dem Herrn. Wenn das nicht ist, dann kommt ihr nicht mit der Erfrischung des Heiligen Geistes zur Versammlung. So wie zum Beispiel heute. Es war der Höhepunkt und es war sehr schwer für mich, aber dennoch versuche ich mein Bestes, damit es mich nicht behindert. Seht, denn ich muss dahin kommen, dass der Heilige Geist zu seinem Rechte kommt. Es tut mir leid, dass so viele stehen müssen an den Türen und in den Eingängen. Ich wollte die Oberschule nehmen, aber das ging nicht. Es war zu schwer während dieser Zeit. Doch möchte ich sagen, dass ich es sehr schätze, dass ihr alle hier seid und besonders für eure Mitarbeit und für alles, was ihr getan habt. Heute möchte ich euch danken für das Opfer, das mir gestern gegeben wurde. Ich habe unserem geliebten Prediger, Bruder Neville, gesagt, dass kein Opfer erhoben werden sollte, und doch taten sie es. Ich möchte nur kurz etwas darüber sagen. Wir haben hier nur ein wenig mehr Sitzmöglichkeit wie für 300 Personen. Und trotzdem war das Opfer so groß. Das beste Opfer, es waren $324. Gewöhnlich ist es nur pro Person 25 Cent. Und hier war es jetzt ungefähr pro Person $1. Das schätze ich sehr. Nun, heute Morgen möchte ich sogar zum Ausdruck bringen, wie wir es schätzen, dass uns Marmelade und andere Dinge vor die Tür gesetzt wurden. Meine Frau und ich möchten euch allen herzlich dafür danken. Es macht, dass ich das Gefühl bekomme, wir sollten einen größeren Platz haben, um uns versammeln zu können. Auch heute, nach dem Gottesdienst, müsste ich oder vielleicht morgen ganz früh von hier fahren nach Colorado. Seht, es geht von Ort zu Ort. Und dann im Januar muss ich nach Übersee, nach Australien und Neuseeland. Nun möchte ich, dass ihr für mich betet. Dann möchte ich, dass wir alle dankbar sind dem allmächtigen Gott, der solche großen Dinge in dieser Versammlung getan hat. Ich glaube, mehr ist hier geschehen in diesen Versammlungen, wie je in den Versammlungen, die ich in meinem Leben an dieser Stätte hielt. Der Herr hat die Segnungen ausgegossen. Ich dachte, in diesen Versammlungen gemäß einer Vision, die der Herr mir gab, dass mein Dienst sich ändert zu einem größeren und wundervolleren Dienst. So wie die ersten beiden Dienste erfüllt wurden, wird auch der dritte Dienst erfüllt werden. Er wird größer sein. Nun, am ersten Abend, als ich für die Kranken betete, wurde wieder die Gabe der Unterscheidung offenbar. Am zweiten Abend auch. Und auch gestern Abend wieder. Nun, Ich möchte jetzt einige Dinge erwähnen, die geschahen. Ein blinder Prediger hat sein Augenlicht auf der Plattform wiederbekommen. Und zwei kleine Mädchen gestern Abend, die im Fahrstuhl saßen, niemand wusste, kein Arzt konnte die Krankheit irgendwie beschreiben. Ihre Finger fielen ab, ihre Zehen fielen ab. Und während die Salbung des Geistes über mir war, ging ich zu ihnen und habe der Krankheit geflucht im Namen des Herrn Jesus Christus. Sie wurden geheilt, stiegen aus den Fahrstühlen und sind heute Morgen hier und lassen sich taufen. Seht, vor einigen Minuten habe ich gelesen und es kam Bruder Hoover, ein Prediger aus Kentucky, und er sagte meiner Frau, dass gestern Abend in der Versammlung eine Frau, die keine Gebetskarte hatte, aber betete, und dann noch eine andere Frau, die schon lange keine volle Mahlzeit essen konnte, weil sie Gewächse im Magen hatte. Und der Herr rief sie mit Namen, heilte sie, und heute hat sie nach langer Zeit ein Frühstück wieder gegessen. Und andere haben erzählt von den Dingen, die Gott getan hat. Für uns ist das ermutigend, zu wissen, dass wir nahe vor dem sind, das geschehen wird. Großes wird es sein. Und gestern sah ich am Schluss der Versammlung, wie Gott die Menschen salbte in einer solch wunderbaren Weise. Auch heute halten wir danach Ausschau. Betet für mich. Ich möchte aus dem gesegneten Worte Gottes lesen, doch ehe wir das tun, wollen wir unsere Häupter zum Gebet beugen. Teurer himmlischer Vater, wir kommen zu dir heute Abend, vielleicht ein wenig müde dem Leibe nach, aber wie ist unser Geist erfrischt? Die Zeichen des lebendigen Gottes beweisen, dass er mit uns ist und uns segnet, indem er uns gibt, was er verheißen hat, über Bitten und über Verstehen. Und wenn wir Gnade vor dir gefunden haben, an deinen Sohn zu glauben, an Jesus Christus, unseren Herrn, dann bitten wir dich, besuche uns heute Abend wieder mit einem doppelten Maß deines Geistes. Gieße deine große Kraft über uns alle aus, damit wir dem Evangelium glauben und die Kraft des Heiligen Geistes empfangen in unserem Leben. Rette die, die sich retten lassen, und heile, die bereit sind, die Heilung zu empfangen. Gewähre es, Herr. Und während wir die Menschen kommen sehen, viele stehen, Hunderte konnten nicht hineinkommen, dann erinnert es uns daran, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit. Denn in den Tagen, als er auf Erden wandelte, kamen die Volksscharen, und einmal konnten sie einen Mann nicht vor ihn bringen, sondern ließen ihn durch das Dach. Nun, wir sehen, dass sie auch jetzt kommen, wie sie damals gekommen sind. Segne dein Wort. Während wir es lesen, möge es eine Lampe und ein Licht auf unserem Wege sein. Wir bitten dieses alles in dem Namen Jesus. Amen. Gerade jetzt wurde mir berichtet, dass ein Mädchen, für das ich gebeten hatte, in Chicago, sie war dem Alkohol verfallen. Sie saß auf der Empore, als der Heilige Geist offenbarte, dass sie dem Alkohol verfallen und dass fünf der größten Ärzte in Chicago sie aufgegeben hatten. Sie wurde durch das »So spricht der Herr« gerufen, und sie ist völlig befreit und hat seitdem nicht mehr trinken müssen. Und dann war ein anderes Mädchen dort, die mit ihr zusammen in einer Umgebung der Stadt wohnte, die schlimmer ist wie Paris, Frankreich. Und auch sie wurde gerufen und geoffenbart, dass sie eine Tänzerin zu Fred Astaire ist. Ihr Vater sprang auf und sagte, das stimmt nicht. Aber die Dame sagte, jawohl, das stimmt. Und auch sie wurde befreit. Nun, Rosella tut jetzt, was sie kann in der Mission. Sie geht von Gefängnis zu Gefängnis und erzählt den Alkoholikern, dass eine Hoffnung in Christus ist. Sie hatte eine große Not auf ihrem Herzen für ihren Vater. Sie wollte, dass er gerettet wird. Sie sagte mir während 10 Minuten, dass sie so sehr um ihren Vater besorgt ist. Und sie bat und sagte, Bruder Branham, was immer du tust, vergesse nicht, für meinen Vater zu beten. Ich sagte, Rosella, Gott weiß, was er tun soll. Er weiß, wie er es tun wird. Und jetzt wurde mir berichtet, dass er unter einem Lastwagen mit Bausteinen verschüttet ist. Lasst uns beten. Herr, aufgrund dessen, was diese treue Tochter gesagt und bezeugt hat, Herr, lass ihn nicht sterben, sondern möge er jetzt aufschauen, damit seine Seele lebe. Herr, du kannst doch unter dieser Ladung von Steinen retten, wie damals in dem Bauch des Fisches und wie mit dem Daniel im Löwengraben. Du bist derselbe. Bringe ihn hervor als einen im Blut gewaschenen Christen. Denn es steht geschrieben, alles dient denen zum Besten, die Gott lieben. Wir bitten um dieses im Namen Jesu Christi. Amen. Nun möchten wir aus dem 2. Könige, dem 2. Kapitel lesen, um den Zusammenhang zu bekommen, so Gott will. Als dann der Herr den Elia im Wettersturm zum Himmel auffahren lassen wollte, ging Elia mit Elisa aus Gilgal weg. Da sagte Elia zu Elisa, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Doch Elisa erwiderte, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, ich verlasse dich nicht. Und sie gingen miteinander nach Bethel. Da kamen die Prophetenjünger, die in Bethel wohnten, zu Elisa hinaus und sagten zu ihm, weißt du wohl, dass Gott der Herr heute deinen Herrn über deinem Haupt entführen wird? Er antwortete, auch ich weiß es, schweige still. Da sagte Elia zu ihm, Elisa, bleibe doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Doch er antwortete, so wahr der Herr lebt und so wahr du selbst lebst, ich verlasse dich nicht. Als sie nun nach Jericho gekommen waren, traten die Prophetenjünger, die in Jericho wohnten, an Elisa heran und sagten zu ihm, weißt du wohl, dass Gott der Herr heute deinen Herrn über deinem Haupt entführen wird? Er antwortete, auch ich weiß es, schweig still. Darauf sagte Elia zu ihm, bleib doch hier. Denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Doch er antwortete, so wahr der Herr lebt und so wahr du selbst lebst, ich verlasse dich nicht. So gingen sie beide miteinander weiter. Möge Gott sein Wort segnen. Mein Thema heute Abend ist ein von Gott berufener Mensch. Und ich möchte so kurz darüber sprechen wie möglich und dann für die Kranken beten. Um euch aber einen Anblick zu geben mit Bezug auf die Zeit, in der wir jetzt leben. Wir hören am Radio und an verschiedenen Orten, dass von den aufrichtigen Herzen der Schrei ertönt, Herr, gebe uns Erweckung in dieser Zeit. Und die Briefe von Christen um die ganze Welt werden dieses zum Ausdruck gebracht, dass eine Erweckung und große Dinge geschehen sollen. Es belebt unsere Herzen, es bewegt uns, wenn wir hören, dass das Volk des Herrn für Erweckung betet. Und Gott hat eine Verheißung gemacht, wenn das Volk, das nach meinem Namen genannt ist, und sich versammelt und betet, dann werde ich sie vom Himmel her hören. Und so, wir sind heute Abend versammelt und gedenken dieses Wortes und wissen, dass inmitten all dieses Rufens kann Gott nicht die Erweckung senden, bis er die Menschen dahin gebracht hat, dass sie sie aufnehmen können. Wir können keine Erweckung haben, bis wir Männer haben, von Gott berufene Männer, von Gott zubereitete Männer, die nicht in den Schulen der Theologie ausgebildet worden sind, sondern raue Männer des Glaubens, die Gott gerufen und die er in seinem rauen Training zubereitet hat. Männer, die sich nicht fürchten vor dem Feuer. Männer, die in die Gegenwart Gottes gekommen sind und die seine Kraft erkannt haben und die seine Allmacht kennen und die seine Heilungskraft kennen. Männer, die trainiert sind und den lebendigen Gott kennen. Es ist gut, einen Menschen in Worte zu unterrichten, aber der Buchstabe tötet, nur der Geist macht lebendig. Und ehe wir diese Erweckung haben können, muss Gott Männer rufen und sie selber trainieren, um diese Botschaft zu tragen. Und sie geben nichts um die Opposition. Nein, sie sind willig, durch den Feuerofen zu gehen, ob es in den Löwengraben oder sonst wo geht. Sie sind bereit, denn sie waren in der Gegenwart Gottes und wissen, dass er mit ihnen ist. Sie, ob Sieg oder Unterliegen, sie bleiben stehen. Sie, Gott gibt den Seinen solch ein Training. Nun, es ist nicht befremdend zu denken, dass Gott in dieser Weise die Seinen trainiert. Nun, ihr wisst, wir haben einen alten Gesang. Manche gehen durch das Wasser, manche durch die Flut, manche durch tiefe Prüfungen, aber alle durch das Blut. Gott führt sein Volk durch große Prüfungen, er reinigt sie. Und manchmal bedarf es Jahre, bis es geschehen ist. Und ich glaube heute Abend, dass Gott solche Männer vorbereitet, dass sie in die Frontlinie gehen können. Männer, die erschüttert sind, aber die fest auf ihren Füßen stehen und die wissen, dass der lebendige Gott mit ihnen ist und vor ihnen hergeht. Viele Menschen beten um Erweckung und ich frage mich, ob nicht oft ihre eigenen Gebete die Quellen des Segens schließen, weil sie feige sind und Gott nicht völlig vertrauen. Sie fürchten sich, Gott bei seinen Worten zu nehmen. Sie fürchten sich zu glauben, dass er heute derselbe ist, obwohl die Bibel sagt, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Seht, Gott ruft nicht allzu oft die Klugen, die Gebildeten, auch sie haben ihren Platz. Sie sind große Männer. Aber gewöhnlich, wenn Gott das Werk getan haben möchte, nimmt er jemanden, der kaum sein ABC kennt. Forscht in der Schrift, seht in der Geschichte. Männer, die etwas mit Gott erreicht haben, waren nicht Männer, die große Schulung aufzuweisen hatten, sondern im Gegenteil. Männer, die ein Verlangen in ihrem Herzen hatten, Gott zu dienen. Er hat die Pflüger genommen, die Hirten, die Fischer, die Jäger. Solche, die in der Natur lebten, dort in der Stille, in der Ruhe der Natur, dort konnte Gott mit ihnen reden. Und das sind diejenigen, die er gerufen hat. Und wir wissen, wenn er einen Intellektuellen einen Ruf gibt, dann wird dieser betreffende Mensch eines Tages wieder zu seiner intellektuellen Konzeption zurückgehen. Und er würde sich zu sehr vermischen mit den Dingen dieser Welt. Und endgültig würde ein solcher Mensch zu einer Denomination gehen und vielleicht dann dort Prediger sein. Ich habe nichts dagegen. Aber wenn Gott im Begriff ist, etwas zu tun, in übernatürlicher Weise, dann wird er gewöhnlich einen Mann nehmen, dem er vertrauen kann, den er salben kann, den er senden kann und der die Arbeit furchtlos tut. Solche Männer brauchen wir heute. Nicht polierte Theologen, sondern Männer, die Gott in der Kraft der Auferstehung kennengelernt haben. Zum Beispiel war in der Bibel ein Mann namens Moses. Er hatte sein Training, er kannte seine Theologie, er wusste alles, was da zu wissen war, und er konnte sogar die Ägypter Weisheit lehren. Seht, es sah aus, als bedurfte er selber nicht der Belehrung. Und die Bibel sagt, er war unterrichtet in all der Weisheit der Ägypter. Er konnte ihre Gelehrten sogar lehren. Seht, er war bis zum Letzten auf dem letzten Stand der Dinge. Aber es bedurfte 40 Jahre, bis Gott ihn da hatte, dass er ihm etwas Neues offenbaren konnte. Bis er all seine intellektuellen Konzeptionen aus ihm heraus hatte, damit er ihn neu formen konnte. So nimmt Gott bis heute Männer. Er wird alles aus ihnen heraustun, alle Furcht, alles. Und wird sie wie der Töpfer auf die Scheibe legen und sie formen. Seht, das sind Gottes Männer. Wer könnte einen Mann besser trainieren als Gott selber? Nun seht, wie Gott sie zubereitet. Nun, wir denken an jemand anders, an David. Gott hat auch David zubereitet, schon als er ein Junge war. Der Prophet Samuel kam, hat ihn mit Öl gesalbt. Denn Gott hatte mit David etwas vor. Er war ein mächtiger Krieger. Und seht, welch ein Training er ihm gegeben hat. Ich habe vor einiger Zeit gelesen, als ich dort in Greensmill zum Gebet war, als Gott zu David sagte, ich habe dich von der Schafherde genommen, von der Herde deines Vaters, und habe dir einen großen Namen gegeben, wie ihn nur wenige auf Erden haben. Und ich dachte, welch ein raues Training hat David bekommen. Seht, Gott hat ihn in seiner eigenen Weise trainiert. David war ja ein Jäger und ein Hirte. Und in den Psalmen schrieb er ja von grünen Weiden und stillen Wassern. Dort war er allein. Er war nicht verdorben mit den Dingen dieser Welt. Gott muss einen Mann hinwegnehmen von den Dingen dieser Welt, damit er stille wird, dass er auf die leise Stimme hören kann. Ein Mensch, der in Kontakt mit Gott kommt, er wird furchtlos. Nun seht, dann hört er nicht auf das, was andere sagen, denn er war in der Gegenwart Gottes und er kennt Gott in der Kraft seiner Auferstehung. Wir sehen David, als Gott eines Tages gestattete, dass ein Bär in die Schafherde kam, David machte sich hinter ihm her. Er wird sicher gebeten haben, denn später hat er es ja bekannt. Er betete sicher und bat Gott, denn er hatte ja die Verantwortung für die Schafe und er konnte keines verlieren. Das Schaf musste um jeden Preis gerettet werden. Und er nahm die Schlinge und machte sich auf und tötete den Bären. Seht, er musste dieses Schaf befreien. Seht, wie Gott ihn trainiert hat. Gott will, dass seine Hirten über seinen Schafen wachen, dass keines verloren geht, ganz gleich, wodurch sie gehen müssen, rettet die Schafe. Und wir sehen, dass David kühn war und sich über den Bären machte. Und dann ließ er ein schlimmeres Tier kommen. Und es kam ein Löwe in die Herde und hat ein Lamm genommen. Und ein Löwe ist ja ein furchtbares Tier. Ich war in Afrika und ich habe ja gehört und gesehen. Es ist ein großes Tier und in Eile hat es seine Beute verschlungen. Nun, ihr wisst ja, wer durch den Löwentod stirbt, merkt keine Schmerzen, so schnell geht es. Nun, seht, nur wenige Sekunden und der Mensch merkt nichts mehr davon. Und zu denken, dass ein Jüngling, die Bibel sagt es, dass er ein schmucker Jüngling war, seht, und er machte sich auf mit seiner Schlinge, ihr wisst ja, was das ist, und ein hungriger Löwe, der im Begriff war, das Blut dieses Lammes und das Schaf zu verzehren. David wird zu Gott aufgeschaut haben und gesagt, ich kann dieses Lamm nicht verloren gehen lassen. Hilf mir, Herr. Du hast mir geholfen bei den Bären. Hilf mir jetzt. Und als der Löwe sich gegen ihn erhob, wer weiß, wie viel der Löwe gewogen hat, und im Vergleich, was hat David wohl gewogen? Aber dieser Löwe, der 10 Männer im Handumdrehen hätte töten können. Seht, David war furchtlos. Er war voller Mut. Seht, Gott will keine Feiglinge. Die könnte er gar nicht gebrauchen. Nein, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ihn bei seinen Worten zu nehmen. Seht, solche Männer braucht er. Nicht, die darauf hören, was eine Gemeinde oder was dieser oder jener sagt, sondern Männer, die für Gott und für die Gerechtigkeit Gottes und für sein Wort eintreten. Männer, die eine Erweckung empfangen können. Das ist, wofür wir beten. Später in Jahren, als er seine Brüder dort im Kampfe treffen wollte. Dort war der Philister. Und ihr wisst ja, es wurde ausgemacht, wer wen besiegt. Diejenigen müssten dem anderen dienen. Seht, so will es der Teufel haben. Seht, er will euch sagen, damit könnt ihr nicht durchkommen. Ihr könnt nicht göttliche Heilung in der Methodisten- oder Baptistengemeinde predigen. Ihr Methodistenprediger, nehmt Gott einmal bei seinem Worte und seht, was geschieht. Nicht mit eurer Theologie, nein, sondern ergreift Gott und dann werdet ihr erfahren, was er tut. Nun, sie sagen, ach, das sind doch die Pfingstler. Noch vor einigen Jahren hatten sie kaum ein Gebäude, in das sie hineingehen konnten. Habt ihr es gelesen im Live-Magazin? Es ist die größte Bewegung, es ist ein Phänomen, das in dieser Zeit vor sich geht, in der Pfingstbewegung. Es bekehren sich so viele Menschen überall, mehr als bei den anderen zusammen. So hat es Live-Magazin geschrieben. Sie sind noch in vielem vermischt, aber sie haben kühne Männer in ihrer Mitte, die weiß-weiß nennen und schwarz-schwarz. Und wenn die Erweckung ausbricht, wird sie in diesen Kreisen ausbrechen. Sie werden sich ausrichten lassen. Nun, wir sehen, als Saul dem David die Waffenrüstung anzog, nun, der Goliath sagte, das ist doch ein Jüngling, was will er überhaupt? Aber er begriff nicht, Nun, David sagte nicht, Saul, alle Ehre vor dir. Mein Vater hat mich zur Hochschule gesandt. Ich habe meine akademischen Auszeichnungen. Ich bin imstande, dir zu begegnen. Ich bin klug genug. Nein, so hat er es nicht gesagt. Er sagte, mein Herr, der mit mir war, als ich die Schafe tötete ich ihn. Und als ein Löwe kam, habe ich ihn überwältigt. Und er sagte, der Gott, der mich befreit hat aus den Klauen des Bären und von dem Löwen, derselbe Gott ist imstande, mich aus den Händen des unbeschnittenen Philisters zu befreien. Er war ein von Gott trainierter Mann. Seht, Saul wusste, wie man kämpft, David wusste nichts davon. David wusste nicht, wie er mit der Waffenrüstung gehen sollte. Seht, aber er musste feststellen, dass der Weg, den Gott ihn führte, der richtige ist. Seht, alle Glaubenssatzungen, alles, was Menschen aufstellen, wird nichts ausrichten können. Nun, wir könnten viele erwähnen in der Bibel, mit denen Gott war und denen er sich offenbarte. Nun, Elia wurde alt und seine Zeit kam, dass er scheiden würde. Dann machte er sich auf den Weg und er fand einen aufrichtigen Mann, einen guten Mann namens Elisa. Das eine ist Elia, das andere Elisa. Sieh, Elia ging nicht in die Prophetenschulen jener Zeit, nicht in die Schulen der Theologie, um jemanden zu finden. Nein, er ging auf das Feld und dort fand er jemand, der mit 12 Joch Ochsen pflügte. Nun, Elisa war es. Er wusste, wie es darauf ankommt, gerade zu pflügen. Seht, und Gott weiß, dass jemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückschaut, ist nicht tüchtig zum Reiche Gottes. Seht, er machte sich sofort auf den Weg. Er tötete die Ochsen, brachte sie als Opfer dar und machte sich hinter Elia her, denn er hatte seinen Mantel auf ihn geworfen. Gott hat ihn zubereitet. Jetzt musste Gott ihn noch bis zum Letzten trainieren. Seht, vorher hatte er ja seine Augen auf das gerichtet, was er zu tun hatte. Er hatte Geduld gelernt mit diesen Ochsen, um sie in gerade Linie zu führen. Seht, haltet sie fest an der Bibel in Übereinstimmung mit dem Worte Gottes und mit Gott. Seht, aber Gott musste ihn schulen. Nun, dann sagte Elia zu ihm, warte hier, ich gehe nach Gilgal, so hat es der Herr mir gesagt. Und nachdem der Prophet die Kraft verspürt hatte, als der Mantel Elias über ihn kam, er sagt, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, ich lasse dich nicht. Dann gingen sie nach Gilgal. Das ist der Ort des christlichen Bekenntnisses und der Taufe. Und er sagte, bleibe hier stehen. Du hast ja dein Bekenntnis abgelehnt und dich taufen lassen. Ich aber gehe weiter nach Bethel. Das bedeutet das Haus Gottes. Nun, für viele Bekenner dieser Zeit wäre es genug gewesen. Sie kommen nur in die Gemeinde und nehmen die Gemeinschaft auf. Aber höret, Elisa war nicht zufrieden. Er hatte schon die Kraft Gottes verspürt. Er wusste, es ist mehr für ihn. Und er sagte wieder, so wahr der Herr lebt und deine Seele lebt, ich lasse dich nicht. Wie herrlich ist das? Und er ging mit nach Bethel zum Hause Gottes. Und dort waren die Prophetenschüler. Sie waren trainiert als Prediger. Und sie kamen und sagten ihm, weißt du, dass du bald zu Ende bist und dass Elia hinweggenommen wird. Elia wird hinaufgenommen. Und dann wirst du als Fanatiker bleiben. Lasst mich euch jetzt schon sagen, wer Gott geschmeckt hat, wird nicht willig sein und kann seinen Durst nicht stillen an von Menschen gemachten Zisternen. Nein, das geht nicht. Mit all ihrer Theologie, mit all der Schulung in den Prophetenschulen oder Bibelseminaren, nein, das kann den Durst nach Gott nicht stillen, wenn jemand Gott geschmeckt hat. Und manchmal heißt es, bleibe hier, schon nach 6 Wochen können wir dir die erste Auszeichnung geben und dann 4 Jahre und schon hast du das Recht zu predigen. Nun, und wenn du dich gut bewährst, dann können wir dich in unserer Denomination befördern. Wird ein wahrer Mann Gottes darauf hören? Es heißt, wir werden dich als Prediger ausbilden. Bleibe hier 4, 5 Jahre. Nein, aber Elisa hatte keine Zeit dafür. Nein, er machte sich auf und ging weiter. Er hatte schon das Himmlische geschmeckt in seiner Seele. Und dann heißt es, weißt du, dass dein Haupt von dir genommen wird? Er sagte, ja, ich weiß es. Aber schweigt ihr nur, mit anderen Worten, saget mir nichts von dem, was geschehen wird, ich weiß es. Saget mir nichts und haltet mich nicht auf, ich weiß, wohin ich gehe, ich weiß, was ich mir wünsche. Gott gibt uns solche Männer, die nicht hier und da vom Wege abweichen, sondern die da wissen, wohin sie zu gehen haben. Und den anderen Schweigen gebieten. Sie werden sich nicht entmutigen lassen. Oh, wenn die Menschen für die gebetet wird, wenn sie solch einen Mut haben, wenn andere ihnen sagen, die Tage der Wunder sind vorbei, dass sie es überhaupt nicht beachten, sondern vorwärts gehen im Glauben. Seht, die Erweckung kommt, Gott hat sie verheißen. Oh, ihr Söhne Gottes, bewegt euch vorwärts, furchtlos, furchtlos. Nimmt Gott bei seinem Wort. Elisa wusste, dass Elia genommen wird, aber es interessierte ihn nicht, was die anderen sagten. Er ging weiter, denn er wollte den Teil, den er sich erbeten hatte. Und wenn die anderen ihn warnten, er ging trotzdem vorwärts. Seht, er wusste, dass er nicht imstande ist, selber etwas zu tun. Er wusste aber, dass Gott imstande ist, alles zu tun. Und er ging mit Elia an den Jordan. Seht, Gott fordert alles in eurem Leben. Nun, seht, vielleicht war Elisa noch ein jüngerer Mann und der noch nichts von einer solchen Schulung wusste. Und der alte Prophet hat zu ihm gesprochen. Man weiß nicht, welch eine Schulung er hatte. Er wusste lediglich, wie gepflügt wird. Und man wird ihm vielleicht gesagt haben, bleibe doch hier bei den Prophetenschülern. Nein, nicht ein Mann, der Gott berührt hat und den Gott berührt hat. Nein, so wahr der Herr lebt und so wahr deine Seele lebt. Ich lasse dich nicht. Er hatte einen Zweck im Auge. Er wusste, was geschehen wird. Und sie beide gingen zum Jordan. Jordan bedeutet Tod. Dort stehen sie, der junge Mann und der alte Prophet. Es repräsentiert Christus und die Gemeinde. Dort standen sie am Jordan. Dort an den judäischen Bergen. Und wir sehen Elia mit seinem grauen Haar herunterhängend. Und dieser junge Mann gibt auf jede Bewegung und Handlung Acht. Seht, der junge Mann wartete, bis ihm der Wille Gottes geoffenbart wird, um ihn tun zu können. Sie sind beide am Jordan. Elia und Elisa. Elia ist im Begriff, heimzugehen. Er hatte ja ein schweres Leben. Diese Frau Isebel hatte ihm ja das Leben schwer gemacht. Er musste durch viele Schwierigkeiten gehen. Es war alles sehr rau. Elia war jetzt im Begriff, heimzugehen. Er wusste, er hat einen guten Kampf gekämpft und den Lauf vollendet. Und dort über den Jordan würde er hinaufgenommen werden. Elisa aber gab Acht, was geschehen wird, und wartete, dass der Geist auf ihn käme. Nun, wenn die Gläubigen den Platz erreichen, wo sie alles, alles preisgeben müssen, die Frage ist, seid ihr bereit über den Jordan? Seid ihr bereit, euch von allem zu scheiden? Seht, und ich kann hören, wie die Prophetenjünger noch Elisa zurufen, bleibe hier, gehe nicht weiter. Wir hören diese selben Dinge heute. Aber Elia und Elisa wusste, wenn Gott Gott ist, dann wird er mit seinen Propheten sein und sein Wort halten. Seht, Elisa gab nichts um die Schulung der Prophetenjünger. Nein, er wollte ein doppeltes Maß des Geistes Gottes. Seht, wenn wir heute sehen würden, dass alle Methodisten, Baptisten, Presbyterianer, wie sie heißen, die Kraft Gottes nehmen würden, den Geist Jesu Christi, dann könntet ihr über den Todesjordan jeder Denomination hinübergehen und mit Gott stehen. Elisa ging mit über den Jordan und er wusste, Gott wird ihm begegnen. Wir sehen, wie Elia seinen Mantel nahm und den Jordan schlug. Und der Jordan teilte sich und sie gingen beide trockenen Fußes hinüber. Seht, der Jordan war gar nichts Schlimmes, nachdem er, der Herr, den Weg geöffnet hat. Oh, als sie auf der anderen Seite ankamen, wer konnte es ermessen? Dort waren feurige Wagen und feurige Rosse. Der König aller Könige hatte seine Gesandten geschickt, um seinen Propheten Elia heimzuholen. Seht, er hatte ja jahrelang ein schweres Leben. Er musste durch Hunger und Prüfungen gehen. Jetzt war er bereit, heimzugehen. Und Elisa wollte das alles miterleben. Und die dort in den Prophetenschulen, sie blieben alle, wo sie waren. Aber Gott trainierte seinen Knecht. Er ging an allem vorbei und jetzt sah er die feurigen Wagen und die feurigen Rosse. Ja, Brüder, wenn Gott bereit ist, etwas zu tun, wir sehen es wie damals, er kam mit einem doppelten Maß herunter und es war Zeit, dass die Erweckung beginnen konnte. Seht, dieser Mann, der vorher nur ein Pflüger war, er hat ihn mächtig gesegnet, wie alle Propheten vor ihm. Sie mussten erkennen, und in besonderer Weise auch die Prophetenjünger, dass die Kraft Gottes über diesem Manne von jetzt ab war. Und er ging zurück über den Jordan und der Herr war mit ihm. Brüder und Schwestern, heute Abend, was immer ihr tut, was immer ihr denkt, geht mit Gott über den Jordan, geht, scheidet euch, lasst die Welt hinter euch, lasst euch von Gott zubereiten für seinen Dienst. Wir leben jetzt vor dieser Erweckung. Gott prüft und durchforscht unsere Herzen. Wird er Männer finden in dieser Zeit? Wir sehen jetzt, damals hatte Gott einen Mann namens Paulus, der vorher ein Saulus, ein Pharisäer war. Seht, was Gott mit ihm tat. Als seine Theologie musste herausgenommen werden. Seht, er saß ja zu Jerusalem, zu den Füßen Gamaliels, dem großen Lehrer jener Zeit. Aber dann ging er nicht mehr, um mit Gamaliel zu sprechen. Nein, nachdem der Herr ihm begegnet war, machte er sich auf um das zu verkündigen, was er erlebt hatte. Sieh, Gott sucht solche Männer. Er gebrauchte Paulus, dass er den großen Teil des Neuen Testamentes schreibt. Sieh, aber Paulus hat alles vergessen und für nichts geachtet, um Christus zu gewinnen. Seht, wir müssen ausgeleert werden von allem und furchtlos werden, Gott lieben, mit Gott wandeln und über den Jordan gehen, getrennt und geschieden sein von allem, was uns aufhält, zur Ehre Gottes. Dies ist die Stunde, in der ihr nachdenken müsst. Wenn ihr niemals diese Linie überquert habt, nun, ihr sagt vielleicht, ja, mein Bruder gehörte doch zu dieser Gemeinde oder meine Mutter gehörte schon zu dieser Gemeinde. Nein, seht, Elisa wusste, er war nicht berufen, um in Jericho zu bleiben oder in Gilgal oder in Bethel. Nein, er ging an all diesen Orten vorbei. Seht, so ist mit euch. Ihr müsst euch aufmachen und an allen vorbeigehen. Er will euch formen und gestalten durch seine Kraft. Seht ihr nicht, dass Gott in dieser Zeit tut, was er seit 2000 Jahren nicht getan hat? Selbst die Aufnahme der Feuersäule, die ja sogar diejenigen überwältigt hat, die diese Aufnahme prüften, heute hängt sie in Washington als ein übernatürlicher Beweis. Sieht, der Engel des Herrn, der sich in dieser Zeit in übernatürlicher Weise offenbarte. Nun, heute, während wir im Gebet sind, legt euch selber auf den Altar Gottes. Wie der Ton auf der Scheibe des Töpfers liegt, sagt, Herr, forme mich, gestalte mich nach deinem Willen. Wir wollen unsere Häupter zum Gebet beugen. Vor dem Gebet möchte ich noch die Frage richten an alle, die drinnen und draußen sind. Wie viele möchten in Aufrichtigkeit ihre Herzen mit Jesus den ganzen Weg gehen bis über den Jordan und dann den Blick für das bekommen, was Gott tut? Gott segne euch alle, wohl über 200 Hände, die erhoben sind. Geht zum Jordan, nicht in ein Seminar, nein, daran ging Elisa vorbei. Er ließ sich nicht aufhalten. Er wusste, das ist von Menschen gemacht. Er wusste, das kann den Durst nach Gott nicht stillen. Nein, keine Erfahrung menschlicher Art kann diesen Durst nach Gott stillen. Nein, wir müssen trinken aus dem Baum des Lebens. Nun, ihr, die ihr die Hände erhoben habt, lasst uns zusammen beten. Teurer Gott, in diesen wenigen Minuten der Predigt, Männer und Frauen, die da stehen, drinnen und draußen, es ist heiß und dennoch ist etwas in ihnen, dass sie solch eine Aufmerksamkeit gezeigt haben. So würden sie hier nicht stehen bleiben, o Gott und Herr. Denn sie wissen, dass sie Menschen sind und wie wir es immer wieder lesen können. Und wir auch hier, unser vormaliger Bürgermeister, wie plötzlich er hinweggenommen wurde und andere werden plötzlich hinweggenommen. Wo sind ihre Seelen heute Abend? O Gott, auch wir werden eines Tages gehen. Wir wissen nicht, in welcher Weise, aber wir müssen gehen. Mögen alle das Bewusstsein empfangen, dass sie eines Tages gehen müssen. Herr, fülle sie alle mit deinem Geiste. Mögen sie wiedergeboren sein durch deinen Geist. Hauche sie an, o Herr, von Gott gerufenen Menschen. Wir glauben, dass du eine Erweckung senden wirst, wie sie die Evangelisten und andere dieser Zeit erwarten. Nimm uns hinweg von allen Schulungen der Theologie. Mach aus uns furchtlose Menschen. Menschen, die einen Charakter haben, die dir glauben und die dich bei deinem Wort nehmen. O Gott, mögen viele, die hier gegenwärtig sind, zu dir, dem Herrn Jesus, kommen und mit der Welt abgeschlossen haben. Mögen sie an Gilgal vorbeigehen, mögen sie ihr Bekenntnis abgelegt haben, dass sie auch an den Prophetenschulen vorbeigehen könnten. Und mögen sie über den Jordan hinübergehen und erfahren, dass Gott noch lebt. Herr, mögen wir wie dieser Prophet nur auf das Ziel schauen, dann werden wir die Engel Gottes sehen und die feurigen Wagen und Rosse. Herr, du bist noch derselbe heute Abend, Herr. Mögen alle Männer und Frauen, alle Jungen und Mädchen begreifen, dass du zu ihren Herzen gesprochen hast. Führe sie hindurch, bis sie vom Glauben zum Schauen kommen. Wir bitten all dieses im Namen Jesu. Amen. Ich möchte den Gesang singen. Habe deinen Weg, o Herr, forme und gestalte mich. Forme und gestalte mich nach deinem Willen. Lasst uns gemeinsam singen. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Weiht euch dem Herrn während diesem Gesang. Du bist der Töpfer. Ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Nimm du mich ganz hin, während ich harre. Nimm mich ganz hin. Lasst uns alle gemeinsam singen, während wir anbeten. Nimm du mich ganz hin, o Gottes Sohn. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Mach aus mir etwas nach deinem Sinn. Während ich flehe, nimm mich ganz hin. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir alle in Anbetung sein würden. Auch wenn wir unsere Häupter neigen, lasst uns neu singen, indem wir uns dem Herrn weihen. O Gott, habe deinen Weg mit jedem Einzelnen. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Forme und gestalte mich nach deinem Willen, während ich warte. Nimm mich ganz hin. O Herr, gib, dass jeder Einzelne, ob klein, ob groß, ob Mann, ob Frau, mögen sie deine göttliche Gegenwart erkennen. Gib ihnen deinen Heiligen Geist. Möge der Glaube tätig werden, Nimm alle Zweifel, nimm alle Versagen, forme jeden nach deinem Willen, während wir uns auf die große Töpferscheibe legen und unsere Seelen dir neu weihen. Gewähre es, o Gott, im Namen Jesu, deines Sohnes. Amen. O, wie liebe ich das, während wir in der Stille das Wirken des Heiligen Geistes spüren, nach der rauen Predigt, die Lieblichkeit des Heiligen Geistes. Das Wort des Herrn ist ergangen. Ich möchte jetzt singen, es tropfet vom Blut. Ja, es tropfet vom Blut. Dieses Heilige Geist-Evangelium, es tropfet vom Blut. Das Blut der Jünger, welche für die Wahrheit starben, dies Heilige Geist-Evangelium, es tropfet von Blut. Zuerst starb für diesen Heiligen Geist-Plan Johannes der Täufer, der enthauptet wurde. Dann kam der Herr Jesus, ihn kreuzigten sie, er predigte im Geiste, sie hätten von der Sünde gerettet werden können. Dann war Petrus und Paulus und der Johannes, der die Offenbarung schrieb, auch sie gaben ihr Leben, damit dieses Evangelium strahlen kann. Sie vermischten ihr Blut mit dem der Propheten von Alters, damit das wahre Wort Gottes wahrhaft gesagt werden konnte. Dann steinigten sie Stephanus. Er predigte gegen die Sünde. Er machte sie so wütend. Sie steinigten ihn. Doch er starb im Geiste und gab seinen Geist auf und ging hin, um mit den anderen vereinigt zu werden, die ihr Leben gegeben hatten. Die Seelen unter dem Altar, sie rufen, wie lange noch, o Herr, wirst du unser Blut an denen rächen, die es vergossen haben. Doch es werden noch mehr sein, die das Blut und Leben geben werden. Für dieses Heilige Geist-Evangelium, es tropfet von Blut. Lasst uns zusammen singen, es tropfet von Blut. Ja, es tropfet von Blut. Ein Feigling gebrauchen und sein Wort in ihn hineinlegen. Er würde sich ja fürchten. Nein, Gott sucht solche, die er durch seinen Heiligen Geist belehren, beschneiden und erfüllen kann. Christus lebt in ihnen, so konnte Paulus sagen. Christus ist mein Leben. Nun, es ist jetzt Zeit für die Gebetsreihe. Wir beginnen schon rechtzeitig damit. Doch wir möchten für alle Menschen beten. Und ich möchte euch sagen, alles Predigen, was ich tue, könnte nicht verglichen werden mit einem gesprochenen Wort Gottes. Wir werden die Gebetsreihe beginnen und wie wir versprochen für alle beten. Jeden Abend haben wir Gebetskarten herausgegeben und jeden Abend haben wir eine ganze Anzahl aufgerufen und dann, wie immer, der Geist Gottes wirkte. Und ist das hier Schwester Wilson, die ich dort sehe? Es ist jetzt über 20 Jahre her. Es war im Jahre 1932, sie lag im Sterben an TB. Die Ärzte hatten sie aufgegeben. Ihr Mann und ihre Tochter kamen an jenem Morgen, nahmen mich ins Krankenhaus und ich betete für sie und sie wurde gesund. Einige Tage darauf taufte ich sie im kalten Winter auf den Namen des Herrn Jesus Christus. Und wo wäre sie heute, wenn sie nicht geheilt worden wäre? Aber sie lebt heute und ist völlig gesund. Wenn ich über diese Versammlung schaue, dann ist es immer wieder ein neuer Beweis, dass Jesus Christus lebt. Er sprach, ich lebe und ihr sollt auch leben. Nun, ich möchte euch ein wenig beschreiben oder erklären, was vor sich geht. Meine Überzeugung ist diese: Jesus Christus ist und bleibt derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wenn er derselbe ist, muss er es in jeder Weise, in Kraft, in Macht, in allem, muss er derselbe sein. Als er auf Erden wandelte, kamen Griechen, sie sprachen, wir möchten Jesus gerne sehen. Ich glaube, das ist das Verlangen jedes Mannes und jeder Frau, die je von Jesus gehört haben, ihn zu sehen. Wenn er nicht derselbe ist, können wir ihn nicht sehen. Ist er derselbe, dann können wir ihn sehen. Er sprach, eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen, denn ich, ein persönliches Fürwort, ich werde mit euch sein und in euch sein bis an das Ende der Weltzeit. Jesus hat verheißen, in seiner Gemeinde zu sein und dasselbe durch sie zu tun, was er getan hat, bis an das Ende der Welt. Er sprach, die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen. Nun, seht, wenn sein Geist in uns ist, dann muss durch seinen Geist das Gleiche geschehen. Er sprach, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Seht, die Weinstöcke tragen die Reben und die Reben tragen die Frucht. Natürlich, und zu Anfang zu Pfingsten war der Weinstock ein Pfingstweinstock. Es waren Visionen, Weissagungen, die Kraft Gottes wurde mächtig offenbar durch Heilungen und die Taufe des Heiligen Geistes, große Wunder und Zeichen geschahen. So war es am Anfang, so war er gestern. Wer ist und wie ist er heute? Lasst mich kurz darauf eingehen. Wenn wir sehen können, was er gestern war, werden wir wissen, was er heute ist und für immer sein wird. Ist das ausreichend? Nun, als er auf Erden war, er kam als der Messias, Johannes der Täufer, hatte ihn getauft zu Anfang seines Dienstes. Er war damals zu den Juden gesandt. Es gibt nur drei Einteilungen, nämlich die Juden, die Heiden und die Samariter. Das ist Ham, Sem und Japhet. Sie Heiden, Juden, Samariter. Nun, zu jener Zeit hat Petrus gesprochen und sagte, tut Buße und lasse sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi. Philippus ging nach Samarien und sie taten Buße, ließen sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Und dann kam Petrus und Johannes, legten ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Cornelius hatte eine Vision, dass ein Mann namens Simon Petrus gesandt wird, der in dem Hause des Gerbers Simon war. Und während Petrus sprach, fiel der Heilige Geist auf alle. Und Petrus sagte, kann jemand ihnen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft würden? Sie haben doch den Heiligen Geist so empfangen wie wir am Anfang. Nun seht, als Jesus auf Erden wandelte, ging er nicht zu den Heiden. Auch seinen Jüngern sagte er, geht nicht zu den Heiden, sondern allein zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Umgehe, predigt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Nun, wer hat damals auf ihn gewartet, dass er kommen würde? Nicht die Heiden,
Nicht wir als Angelsachsen, nein, wir nicht. Wir warteten damals nicht auf ihn, aber die Juden und die Samariter. Wie hat er sich ihnen geoffenbart, die auf ihn warteten? Lasst uns zu Johannes Kapitel 1 gehen und höret genau zu. Der erste Jude, der zu ihm gebracht wurde, als Andreas gläubig wurde und seinen Bruder Simon brachte. Er brachte ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sprach, du bist Simon, Jonas Sohn. Wer weiß das? Nun, was meint ihr, was geschah? Dieses war der Mann, dem Jesus nachher die Schlüssel des Himmelreiches gab. So hat er sich als Messias geoffenbart. Dann holte Philippus Nathanael und er kam mit ihm dort, wo Jesus war. Und zunächst kann ich sehen, wie Philippus in das Haus Nathanaels kommt und Frau Nathanael sagt, mein Mann ist draußen in der Obstplantage. Er war im Gebet. Und dann spricht Nathanael ihn an und sagt, hör mal, wie geht es dir? Er hatte ihm etwas zu sagen. Er hatte nichts Neues in dieser Art der Welt zu berichten, sondern sprach, komm und seh, wen ich gefunden habe, Jesus von Nazareth. Ich kann Nathanael sehen, er hebt sich auf vom Gebet, reinigt seine Kleidung und spricht, hör mal, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Wenn der Messias kommt, dann kommt ihr doch aus Jerusalem, aus der Gemeinde, doch nicht aus Nazareth. Und Kaiphas hat nichts davon gesagt in der letzten Versammlung. Kein Theologe hat etwas darüber gesagt. Nun, was ist mit dir los, Philippus? Und er sagt, kann etwas Gutes kommen aus Nazareth? Er antwortet, komm und sieh. Das ist eine gute Antwort. Und unterwegs sprechen sie miteinander. Und er sagt, irgendwann kennst du den Simeon? Als er zu Jesus gebracht wurde, hat er ihm gleich gesagt, wer er ist, dass der Name Simeon ist und seines Vaters Jonas ist. Und er sagte, es würde mich nicht überraschen, wenn er auch dir sagen würde, wer du bist. Nein, in keinem Fall, mich kennt er nicht. Und Jesus war gerade im Gebet für die Menschen und er sah über die Volksmenge und sieht Philippus kommen und Nathanael und er sprach, siehe, ein wahrer Israelit, in dem kein Falsch ist. War das nicht eine befremdende Lehre? Das war Jesus gestern, das ist er heute, wenn er derselbe ist. Und dieser Mann war erstaunt. Und Philippus gesagt, habe ich es dir nicht gesagt? Nun, und Nathanael antwortete, Rabbi, seit wann kennst du mich? Wie weißt du etwas von mir? Nie habe ich dich gesehen. Wie weißt du, dass ich Israelit bin und dass ich aufrichtig bin? Du hast mich doch niemals gesehen. Woher kennst du mich? Er sprach, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. 30 Meilen um das Gebirge? Nun, was hat er gesagt? Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König in Israel. Nun, wenn die Juden das Zeichen des Messias erkannten, seht, wie viele glauben an Auserwählung. Natürlich spricht die Bibel darüber. Seht, dieser Mann sagte, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König in Israel. Aber die Theologen, die Priester, die Lehrer jener Zeit, wisst ihr, was sie sagten? Der Mann ist ein Wahrsager, der hat den Beelzebub. Jesus sagte dann aber, laut haben sie es nicht gesagt, Jesus sprach, alle Sünde wird den Menschen vergeben werden, aber es kommt die Zeit, wo der Heilige Geist dasselbe tut. Ein Wort dagegen wird nie mehr vergeben werden. Nicht in dieser Welt und nicht in der zukünftigen Welt. Seht, die wahrhaften Juden glaubten an Jesus als den Messias, nachdem er ihnen das gesagt hatte. Aber die anderen haben ihn als vom Teufel bezeichnet. Ihnen sagte Jesus später, euer Vater ist der Teufel. Sie haben nicht erkannt, weil sie von Menschen geschult, von Menschen trainiert waren. Aber Gott ruft seine Männer. Aber so offenbarte sich der Herr damals den Juden. Wie viele wissen, dass es in der Schrift steht? Nun, so offenbarte sich Jesus gestern den Juden, aber nicht den Heiden, sondern den Juden und Samaritern. Damals musste Jesus durch Samarien gehen und er blieb am Brunnen sitzen und es kam eine Frau. Nun, wir wissen, sie hatte keinen guten Ruf, sie war wie eine Dirne. Und als sie im Begriff war, Wasser zu schöpfen, hörte sie eine Stimme, weint, gib mir zu trinken. Sie sah sich um und dort sah ein Mann im mittleren Alter. Sie dachte, er sei ein Jude. Und ihr wisst ja, er sah älter aus, wie er war. Denn die Juden sagten, du bist noch nicht 50 Jahre alt und wirst Abraham gesehen haben. Er sprach, ehe Abraham war, bin ich. Und sie sprach, wir haben doch keine Gemeinschaft untereinander als Juden und Samariter. Er sprach, weib, wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir redet, du würdest ihn um Trinken bitten und er würde dir lebendiges Wasser zu trinken geben. Gebt jetzt Acht, was er bei den Samaritern tut. Nun, sie sagte, ihr meint, man soll in Jerusalem anbeten, wir beten auf diesem Berge an. Doch die Antwort war, die Zeit kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Und dann sagte er ihr die Not, du hast 5 Männer gehabt und den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Aber zunächst führte er das Gespräch fort und sagte, hole deinen Mann. Und sie sagte, ich habe keinen Mann. Er sprach, 5 hast du gehabt und den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Sie war erstaunt, schaut ihn an. Sie sagte nicht, du bist Beelzebub oder ein Wahrsager. Sie wusste mehr über den Messias als die Hälfte der Prediger hier in Jeffersonville. Sie sagte, ich erkenne, du bist ein Prophet. Wenn ihr dieses Wort verfolgt, dann werdet ihr zurückfinden bis zu der Verheißung, die Mose gegeben hat, einen Propheten wie mich, wird Gott der Herr euch erwecken. Sie sprach, ich erkenne, du bist ein Prophet. Nun höret, was sie sagt, wir Samariter, wir wissen, wenn der Messias kommt, er wird uns alles sagen. Seht ihr, welch ein Zeichen sie empfingen? Wenn der Messias kommt, er wird uns alles sagen. Er sprach, ich bin's, der mit dir redet. Sie ließ ihren Wassereimer stehen, lief in die Stadt hinein und sprach, kommt und seht einen Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ist es nicht der Messias? Wenn dieses das Zeichen des Messias damals war, ist es heute das Zeichen des Messias. Nicht einmal wurde dieses Wunder vor den Heiden getan. Nein, die Zeit der Heiden war damals nicht. Jetzt sind es fast 2000 Jahre. Jetzt sind wir am Ende der Gnadenzeit für die Heiden. Und wir wissen, Russland, der Kommunismus, sie haben ihre Bomben schon fertig und es wird kommen, weil die Bibel es gesagt hat, die Zerstörung kommt. Aber obwohl alles aufgelöst wird, aber ihr wisst, was vorher geschehen muss. Nun erkennet, Gott lässt das zu. Ich weiß, dass es eine Herde von Heiden sind, aber Gott hat sie erstehen lassen. Natürlich, auch der Kommunismus hat eine Rolle zu spielen im Heilsplan Gottes. Und ihr wisst aber genau, ehe das geschieht, wird die Entrückung sein und die Gemeinde wird heimgenommen. Wenn das alles nahe ist, wie nahe ist dann die Entrückung der Brautgemeinde? Warum bemühe ich mich, das Wort des Herrn zu predigen um die Sache so ernst zu bringen, wie nur möglich, um euch zeigen zu können, wie nahe wir dem Ende sind. Nun, Jesus hat sich damals vor den Juden und Samaritern durch dieses Zeichen geoffenbart. Wenn er uns ohne das hindurchgehen lässt, ist er ungerecht. Wenn er uns damit durchlässt, dass wir nur sagen, wir sind Methodisten, Baptisten, Katholiken und so weiter. Nein, wenn er uns nur mit der Theologie durchlässt, nein, das geht nicht. Er tut dieselben Zeichen, dieselben Wunder, tut das gleiche wie damals, denn er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wir sind an dem Tage angekommen, durch die Bibel, durch das Zeugnis, durch den Geist, alles beweist es, auch die Wissenschaft, wir sind am Ende. Ich wünschte, ich hätte die Stärke, um es den Leuten verständlich zu machen. Ihr in Jeffersonville, ihr seid mein Volk. Mit euch bin ich groß geworden. Ich liebe euch. Meint nicht, ich sei ein Fanatiker. Meint ihr, all diese Voraussagen, auch die Flut, die ich für das Jahr 1937 vorausgesagt habe, die Leute lachten darüber. Ich sagte, 22 Fuß wird es über der Spring Street sein, das Wasser. Und haben Sie es nicht gemessen? War es nicht genau 22 Fuß? Sagt mir, ob einmal das So spricht der Herr sich nicht genau als Wahrheit erwiesen hat. Nun wollen wir langsam dazu übergehen, um die Leute zum Gebet nach vorne zu rufen. Jetzt wollen wir die Gebetsreihe beginnen. Nun, wenn er heute Abend tun wird, wie viele haben das Bild des Herrn Jesus, das Licht gesehen? Es hängt in Washington, D.C. Der beste Mann, den Edgar Hoover hatte, hat diese Aufnahme gemacht. Sie wurde geprüft von Dr. George G. Lacey. Und er bekannte und sagte, Mr. Branham, auch ich dachte, es ist alles Psychologie. Aber das mechanische Auge der Kamera kann keine Psychologie aufnehmen. Das Licht war da und hat die Linse berührt. Wie viele waren dort, als dieses Licht dort am Ohio River herunterkam? Natürlich, als dort im Jahre 1933, als es herunterkam und die Botschaft des Herrn ertönte, ist erfüllt worden, was damals gesagt wurde, hat eine Erweckung ihren Anfang genommen um die ganze Welt natürlich. Daraus ist Oral Roberts und alle anderen hervorgegangen. Über die ganze Welt ist diese Erweckung gegangen. Die Erweckungsfeuer kamen überall hin. Ich bitte euch, wo ihr euch befinden mögt, nehmt Christus an. Ich übergebe mich jetzt dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte mich ihm so weihen, dass er durch seinen Geist wirken könnte, damit Jesus Christus, nicht ich, sondern Jesus Christus verherrlicht werde. Ihr, mein Volk, meine Freunde, in dieser Stadt und außerhalb, zu denen ich gepredigt habe, ich sage euch, es ist die absolute Wahrheit. Jesus Christus hat es bestätigt. Ich werde jetzt einzeln aufrufen. Einmal ging unser Herr Jesus, um ein totes Mädchen aufzuerwecken, die Tochter des Synagogenvorstehers. Und eine Frau, die den Blutgang hatte, sprach in ihrem Herzen, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, bin ich geheilt. Jesus sprach, wer hat mich berührt? Petrus sagte, das Volk drängt dich. Warum fragst du, wer hat mich berührt? Er sprach, ich habe verspürt, dass Kraft von mir ausging. Seht ihr, was es war? Kraft ist von ihm ausgegangen. Er wurde schwach. Er sah sich um, fand die Frau. Sie fürchtete sich wohl, aber er schaute sie an und sprach, dein Glaube hat dich gerettet. Wie viele wissen das? Nun, für euch, die ihr die Bibel kennt, sagt die Bibel, dass Jesus Christus hoher Priester ist, der Mitgefühl hat mit unseren Schwachheiten. Natürlich, wenn er jetzt hoher Priester ist, der Mitgefühl hat, wie wird er handeln, wenn er derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit? Er muss genauso handeln. Er hat nicht einen sichtbaren Leib hier, aber er sitzt zu Rechten der Majestät Gottes und sein Geist wirkt durch uns. Er sprach, ich werde mit euch sein und die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun, denn ich gehe zum Vater. Seht, er steht an unserer Statt. Nun, er hat uns gesalbt mit seinem Geist. Ihr in der Versammlung, schaut nicht auf mich als Bruder Brennen, schaut auf den Herrn Jesus als euren hohen Priester. Berührt ihn im Glauben und sagt vielleicht zum Herrn, lass Bruder Brennen mir antworten durch deinen Geist. Und ich bitte euch jetzt, tut es im Namen des Herrn. Nun, seht, ob es nicht geschehen wird. Seid andächtig. Ich möchte jetzt für die erste Person beten. Nun, es sind ja viele. Wir werden die aus Jeffersonville ein andermal zum Gebet nehmen. Jetzt möchten wir alle, die außer Jeffersonville sind, denn sonst könnten die Leute sagen, Bruder Brennan kennt sie ja. Sie, nein, aber in Afrika, Indien, in Europa und auf der ganzen Welt hat Gott mir geoffenbart, wenn ich für die Kranken betete. Nun, seid ihr mir alle fremd in der Gebetsreihe, so hebt eure Hände. Dankeschön. Seht, er kennt euch, er weiß, was ihr bedürft. Nun, wenn er sich offenbart, ist er als derselbe bestätigt. Hier ist jemand und bezeugt, mich nie in meinem Leben gesehen zu haben und ich habe ihn auch nicht gesehen. Wir begegnen uns hier zum ersten Mal. Hier ist ein vollkommenes Bild. Als damals Philippus Nathanael zu Jesus brachte, nicht, dass wir uns jetzt hier vergleichen, nein, aber so viele Jahre später, gemäß der Verheißung, geht es in Erfüllung. Nie habe ich diesen Mann getroffen in meinem Leben. Wenn aber Jesus derselbe ist, dann kann er mir durch seinen Geist offenbaren, durch die göttliche Gabe des Heiligen Geistes und ein Wunder geschehen lassen. Es ist übernatürlich. Ein Wunder ist immer übernatürlich. Nun, hier ist ein Mann, nie haben wir uns im Leben gesehen oder gesprochen. Betet jetzt für mich. Der Geist und die Salbung ist so mächtig. Ich möchte, dass ihr stille sitzen bleibt. Seid andächtig und im Gebet. Ich möchte, dass du mir jetzt antwortest. Du bist ja aus irgendeinem Grunde hier, den ich nicht kenne. Was immer es sein mag, wenn der Herr Jesus es mir sagt, was du von ihm möchtest und er es mir offenbart, dann ist er derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Du glaubst das. Danke. Nun, auch die Versammlung glaubt das. Der Herr hat es zugesagt in der Bibel. Seht, entweder sage ich die Bibel hier mit der Bibel Gottes oder ich habe etwas gesagt, zu dem Gott nicht steht und wäre ein Heuchler. Nun, ich habe diese Herausforderung vor vielen Tausenden von Menschen gegeben, auch vor Kritikern. Ich kenne die Verheißungen Gottes und weiß, dass er sie hält. Ich sehe auf der Plattform und auch in der versammelten Menge ist Gott wirksam. Der Heilige Geist ist hier. Seid bitte andächtig. Ja, der Herr Jesus liebt uns beide. Er starb für uns. Wir treffen uns zum ersten Mal, wenn du in Not bist. Gott ist imstande, dieser Not zu begegnen, gemäß seiner Verheißung. Der Mann ist aufrichtig in seinem Herzen. Er ist sich dessen bewusst, dass etwas geschieht. Er kann sich nicht erklären, was es ist. Aber der Engel des Herrn, den ihr auf dem Bilde seht, er kommt immer näher zu dem Mann. Und der Mann leidet an einem Herzleiden. Er ist Diabetiker. Das stimmt. So spricht der Herr. Wenn das stimmt, hebe deine Hand. Ich habe dich nie gesehen. Wie kann ich das wissen? In der gleichen Weise, wie der Herr es damals offenbarte. Glaubt ihr es alle? Nun, wir wollen uns Zeit nehmen, dass ihr wisst, es ist nicht ein Raten. Vielleicht offenbart der Herr noch etwas anderes. Ich möchte mit dem Mann noch ein wenig sprechen. Vielleicht ist etwas anderes in seinem Leben. Ich weiß noch nicht einmal, was gesagt wurde. Seht, es wird mir gezeigt in der Vision. Ja, ich sehe jetzt, es ist etwas mit seinem Blut. Es ist Zucker in seinem Blut. Und hat ein Herzleiden nach sich gezogen. Du bist sehr nervös geworden. Du bist nicht aus dieser Stadt. Du bist aus Indiana. Aus der Nähe Borden. Jawohl, du bist am Stadtrand von Borden. So spricht der Herr. Etwas anderes stimmt nicht in deinem Leben. Ich sehe jetzt eine Frau hier. Es ist deine Frau. Auch sie bedarf der Heilung. Und sie hat Asthma. Du hast etwas in deinem Leben, das du ordnen musst. Ich sehe dich in einer Pfingstversammlung, wo Hände geklatscht werden, gejauchzt und so weiter wird. Und ich sehe, du rauchst. So spricht der Herr. Das ist wahr. Glaubst du hier, dass er jetzt gegenwärtig ist, um dich zu befreien? Beuget eure Häupter. Herr, unser Gott, der durch Jesus Christus von den Toten auferweckt hast, Herr, dieser Mann ist hier, um die Segnungen Gottes zu empfangen. Wir bitten, dass du ihn befreist und heilst. Gib ihm das Verlangen seines Herzens. Im Namen Jesu Christi. Amen. Gehe nach Hause und finde alles, wie du geglaubt hast. Gott segne dich. Glaubst du, der allmächtige Gott, der die Bibel schreiben ließ, nie habe ich den Mann gesehen in meinem Leben. Ich weiß eines, der Heilige Geist ist hier. Ich weiß nicht, was geschehen wird. Ich weiß, dass er gegenwärtig ist. Ist dieses jetzt die Frau, für die ich beten soll? Danke. Sind auch wir einander fremd? Du hast mich einmal in einer Versammlung gesehen. Ja, aber du bist hier jetzt aus einem Grunde. Vielleicht ist sie ein Christ, vielleicht ein Kritiker. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, weshalb sie ist. Auch wenn meine Mutter hier säße. Ich könnte ihr nicht sagen, meint ihr, ich würde irgendjemandem Schaden zufügen wollen und dann als Betrüger erfunden werden? Nein, ich würde gar nicht zur Plattform kommen. Nein, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und derselben Ewigkeit. Dich kenne ich nicht. Du hast einmal in der Versammlung gesessen unter Hunderten von Menschen. Ich kann dich nicht kennen. Aber hier ist ein Bild wie Johannes 4, ein Mann und eine Frau, damals unser Herr und die Samariterin. Nun, sie sprachen miteinander und er sagte ihr, was mit ihr nicht stimmt. Und sie erkannte ihn als Messias. Wirst du das Gleiche tun? werden versammeln und das Gleiche tun. Möge Gott es gestatten. Ja, die Frau leidet an einem Nervenleiden. Sie hat es für eine lange Zeit, schon viele Jahre. Ich sehe sie als junge Frau. Es ist aber nicht die Hauptsache, für die ich beten soll. Sie hat Arthritis, wodurch sie verkrüppelt wird. Dafür soll ich besonders beten. Glaubst du jetzt? Auch zu ihr möchte ich noch ein wenig sprechen. Möge der Heilige Geist es gewähren. Die Frau ist Ausländerin. Ihr Name ist Hanson. Das ist wahr. Sie kommt aus Norwegen. Sie wohnt jetzt nicht in dieser Stadt. Du wohnst in Kenton. Das ist eine Gegend, wo man viel Weizen anbaut, im Staate Minnesota. Von daher kommst du. Du kannst nach Hause gehen, du hast geglaubt, du bist schon geheilt. Jesus Christus hat dich wohlgemacht. Sage deinem Volk, was der Herr an dir getan hat. Auch wir beide sind einander fremd. Ich kenne dich nicht, der Herr kennt dich. Du bist hier aus einem Grunde, den ich nicht weiß. Wenn der Herr Jesus es mir offenbaren wird, weshalb du hier bist, dann wirst du wissen, ob es stimmt. Nun, wenn ich käme und sagte, du bist Frau krank, und ich würde für dich beten, aber du bist untersucht worden, du hast etwas an der Leber. Das stimmt. Ein Moment bitte. Glaubst du, dass der Herr Jesus, der zur Frau am Brunnen sprach, derselbe ist, heute und hier redet? Auch du bist nicht von hier. Du kommst vom Osten. Du kommst aus Ohio. Aus Dayton, Ohio. Das stimmt. Du betest für jemand anders. Ein Junge. Er hat Herzleiden. Er hat auch Geschwüre. Er ist sehr nervös. Du betest auch für seine Seele. Er ist nicht gerettet. So spricht der Herr. Das ist wahr. Du bist geheilt. Gehe nach Hause und sei guten Mutes. Jesus Christus ist mit dir. Auch dich kenne ich nicht, Frau. Nein, ich kenne dich nicht. Gott kennt dich. Wenn Gott mir sagen wird, was deine Not ist, glaubst du mir, sein Knecht zu sein? Es ist seine Bestätigung. Ich möchte nur, dass alle, die gegenwärtig sind, erkennen, dass er hier ist. Etwas geschieht in der Versammlung. Da sind zwei Frauen, sie tragen beide Brille. Jemand hat ihn berührt und er hat Mitgefühl. Wenn ich nur die Frauen sehen könnte jetzt. Du hast ein Ohrenleiden. Es ist jetzt schon verschwunden. Seht euch die Frau an, die dieser so ähnlich sieht. Ich sah sie beide. Seht, der Grund dafür ist, diese Frau ist hier um jemand anderes willen noch. Und das ist deine Nachbarin. Und sie hat Arthritis. Und du bist um ihren Willen hier. Und ich sehe, du betest für sie. Denn sie ist nicht gerettet. Und du betest für sie. Das ist etwas Wunderbares. Leg das Taschentuch, das du hast, auf sie. Sage ihr, sie möge nicht zweifeln und ihr Leben Jesus Christus weihen. Sie ist geheilt von der Arthritis. Glaubst du Gott? Glaubst du mir, sein Knecht zu sein? Glaubst du, dass Gott mir sagen wird, worüber du weinst und was du begehrst? Wenn du es glaubst, hebe deine Hand. Glaubst du, dass der Bruch geheilt wird? Wenn du es glauben kannst, wird er verschwinden. Hab nur Glauben und zweifle nicht. Wie geht es dir? Auch wir sind einander fremd. Der Herr Jesus kennt uns beide. Du bist noch sehr jung. Du bist nicht hier für dich selbst. Ich sehe ein Krankenhaus. Ich sehe das Bett. Deine Mutter liegt darin. Für sie betest du. Sie ist vom Tode gekennzeichnet. Sie hat ein Gallenblasenleiden und hat einen Tumor und einen Krebs. Nimm das Taschentuch, womit du deine Tränen wischst, lege es ihr auf und rufe den Namen des Herrn an. Zweifle nicht. Zweifle nicht. Gott bringt sie aus dem Bett heraus. Gehe und zweifle nicht. Gehe im Namen des Herrn und glaube. Seid ihr überzeugt, dass Christus lebt? Jetzt ist es die Frau, die dort sitzt. Sie hat ein Kopfleiden und sie betete auch für ihr Kind. Er hat dich gehört, Schwester, du kannst nach Hause gehen. Stehe auf und gib Gott die Ehre, preise ihn dafür. Seht ihr, was hat sie berührt? Mich hat sie nicht berührt. Sie hat den hohen Priester berührt. Ich kenne die Frau nicht, habe sie nie gesehen in meinem Leben, aber Gott hat sie geheilt. Beweis das, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit gewiss. Wenn du glauben kannst, alle Dinge sind möglich, denen, die da glauben. Es ist wieder jemand in der Versammlung, der betet. Ich kann nur dem Zug des Geistes folgen. Ich weiß nicht, wo es ist. Jetzt ist es doch die Frau, die ihre Brille aufsetzt, nachdem sie geweint hat. Das Darmleiden, das du hattest, hab Glauben, es wird dich verlassen und nicht wieder zurückkehren. Ich kenne die Frau nicht, habe sie nie gesehen. Sie hat den hohen Priester berührt. Wenn du glauben kannst, wieder ist eine Frau, jeder, der jetzt nur glauben kann, hier ist eine Frau, die weint. Seht, sie hatte ein Herzleiden. Die Frau, die dort sitzt, natürlich, du hattest es, aber es ist von dir genommen. Dein Glaube hat dich geheilt, du hast ihn berührt. Oh, das ist wunderbar. Die Frau, die dort sitzt, sie betet, sie dort mit dem Kronhaar, sie ist mir fremd, sie hat ein Gallenblasenleiden. Sie betete, oh Gott, nimm es von mir. Und sie sagte, Herr, lass ihn mich jetzt rufen, wenn das stimmt. Wie könnte ich dein Gebet wissen? Es ist von dir genommen. Dein Glaube hat dich geheilt, du kannst nach Hause gehen, du bist gesund. Glaubst du's? Wenn du glauben kannst, alle Dinge sind möglich. Ihr müsst glauben. Noch bewegt es sich in die gleiche Richtung. Dort ist es hoher Blutdruck. Glaubst du von Herzen, Schwester? Glaubst du, dass es vorbei ist? Nimm ihn bei seinen Worten. Hebe deine Hand. Du hast auch gebeten, Herr, lass ihn mich rufen. Ich bin dir fremd. Gut, es ist von dir genommen. Gehe nach Hause, du bist gesund. Seht ihr, was es ist? Es ist Glaube, wenn ihr nur glauben könnt. Glaubt ihr jetzt? Seht, diese Menschen haben keine Gebetskarte. Seid ihr alle bereit zu glauben? Tat der Herr Jesus das, als er auf Erden war? Gut. Ich weiß nicht, was es euch allen bedeutet, hier. Ihr wisst, es ist der Geist des Herrn, die Salbung. Viele Leute begreifen nicht, was die Salbung bedeutet. Sie meinen, es bedeutet zu jauchzen. Das ist Freude. Die Kraft kommt in Gewissheit und Stille. Seht, es ist ein Unterschied zwischen der Freude und der Kraft Gottes. Als das gekrüppelte Mädchen geheilt wurde und der blinde Mann, seht ihr, wie geht es dir, Herr? Ich nehme an, wir sind einander fremd, kennen uns nicht. Du kennst mich, dich nicht. Hebe deine Hand, wenn dem so ist. Danke. Seid andächtig. Wir beide kennen uns nicht. Er ist viel jünger und er bezeugt vor Gott, mich nicht zu kennen. Jesus kennt ihn. Und es muss etwas verkehrt sein, um deswillen er hier ist. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich die Wahrheit gepredigt habe, die Gott in mannigfaltiger Weise bestätigt hat, ich habe euch gesagt, in seinen Wunden seid ihr geheilt. Seht, ihr müsst diesen Glauben bekommen, um es zu erleben. Krebse sind verschwunden. Gebt nur Acht auf die Zeugnisse, die später abgelegt werden. Seht, dein Arzt mag alles versucht haben, dein Leben zu retten. Aber wenn Gott etwas sagt, dann ist der Fall erledigt. Nicht ich bin es. Damit habe ich gar nichts zu tun. Nein, es sind noch ungefähr 200, für die ich beten soll. Nun, wir wollen langsam weiter beten, nicht in Eile. Wir wollen für jeden beten, der Gebet wünscht, nun zur Versammlung und auch zu denen auf der Plattform. Ich möchte, dass ihr erkennt, Jesus Christus ist hier. Seid ihr euch dessen bewusst? Damit es ein für alle Mal in eurem Herzen erledigt wird. Dieser Mann bezeugt, mir fremd zu sein. Wir treffen uns zum ersten Mal. Wenn der Herr mir das Geheimnis seines Herzens offenbart, wie der Frau am Brunnen oder dem Philippus oder Nathanael, wenn er es tun wird, wird es euch als Bestätigung dienen, dass er es ist, der Herr Jesus. Würde es auch für dich so sein? Danke. Ich habe keine Möglichkeit, auch keine Idee, zu wissen, was du hast. Ich weiß nicht, ob du ein Sünder oder ein Christ bist. Er weiß es, Gott weiß es. Aber wenn es mir offenbart, du bist ein Christ, denn sobald ich das sagte, war ein Willkommen von dir aus, von dem Geiste, der in dir ist. Du bist unter einem tiefen Schatten. Es ist etwas mit dem Blute verkehrt. Du warst bei den Ärzten. Sie wollten eine Operation vollziehen. Und ich höre, wie zwei Ärzte miteinander sprechen. Sie wollten etwas aus deinem Körper herausnehmen. Du bist nicht aus dieser Stadt. Du bist aus einer großen Stadt. Du bist aus Whitehall. Und dein Name ist Karl. Karl Roos. Wenn du glauben wirst von Herzen, kannst du nach Hause gehen und vollkommen gesund sein. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich gebiete jetzt, dass dieses Übel den Bruder verlässt. Im Namen Jesu Christi soll er leben zur Ehre Gottes. Amen. Der Herr segne dich, Bruder. Gehe fröhlich deine Straße. Wie viele glauben jetzt? Sind das zunächst alle? Dein Rückgrat leidet, hat dich verlassen. Du kannst gehen. Sage Dank sei dem Herrn. Du kannst Abendbrot essen gehen, dein Magenleiden ist schon geheilt. Deine Arthritis ist auch schon verschwunden, auch du kannst gehen. Sage, Dank sei dir, Herr. Glaubt ihr alle von ganzem Herzen? Leider ist das Gebet für die Kranken nicht bis zu Ende aufgenommen worden. Der Herr segne euch alle. Amen.